Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, da hatte ich mich doch zu einer Stadtführung angemeldet und mit einer Gruppe Touristen wartete ich nun auf dem Marktplatz der bunt geflaggten Stadt. Spannung lag in der Luft. Ein Prospekt der Touristinfo wurde uns gesagt, dass es ein außergewöhnlicher Abend wird. Schlag 19 Uhr oder besser abends um 7 öffnete sich die große Rathaustür und ein jemand mit buntem Kleid oder war das ein Anzug, trat in unsere Mitte. Sie oder er oder es begrüßte uns sehr herzlich. Willkommen in der Stadt der Postmoderne, in der Stadt der Toleranz, des Fortschritts, der Freiheit und der Liebe. Große Worte in einer großen Stadt, dachte ich so bei mir. Ja, wissen Sie, hier bei uns ist jeder reich und gut versorgt. Es fehlt an nichts. Jeder kann tun und lassen, was er, sie oder es mag. Wir wollen und sollen vielfältig und bunt ist unsere Stadt, wie ein Regenbogen. Das fängt, wie Sie sicherlich bemerkt haben, schon bei unserer Kleidung an. Des Weiteren haben wir voll den Durchblick. Wir sehen viel fern, gehen immer mit der Zeit und sind nach allen Seiten offen. Ja, und schauen Sie, breite Straßen und Wege durchziehen unsere Stadt. Und die Errungenschaften unserer Stadt werden bei uns, den Kindern, schon mit in die Wiege gelegt. Jedes Kind darf selbst entscheiden, was es will, sei es die Kleidung, das Essen oder auch das Geschlecht. Eine Frau neben mir fragte nach den Eltern dieser Kinder. Eltern, das sind wir doch alle, antwortete die uns führende Person. Das klang irgendwie einleuchtend. Gibt es in Ihrer Stadt denn auch Gesetze? Wollte jetzt jemand wissen. Also, wir sind doch nicht von gestern. Gesetze, Vorschriften engen immer ein. Ein weites Herz und alles ist möglich, war die Antwort. Bestimmt fragen Sie jetzt auch noch nach unserer Religion. Wissen Sie, bei uns gibt es das House of One. Das Haus des Menschen, der Gott ist. Jeder hat doch seinen Glauben, seine Wahrheit und wenn jeder jeden machen lässt, gibt es auch keinen Streit. Wichtig ist uns, dass keiner eine Meinung hat. Jeder schwimmt mit dem Mainstream, also mit der Masse und passt sich an. Einfach ausgedrückt, uns gefallen laue Menschen. Heiß oder kalt ist immer irgendwie extrem und das wollen wir hier vermeiden, nicht wahr? Fast alle nicken. Aber wie ist das mit denen, die andere Vorstellungen vom Leben haben, fragt nun eine sehr nachdenklich wirkende Frau. Ach, Sie meinen die Gesetzlichen, die Fundamentalisten, die ewig Gestrigen. Nun, die meisten von denen haben wir überzeugt, dass ihr Standpunkt nicht wissenschaftlich ist und zerstörerisch für unser liebevolles Miteinander. Nur wenige, also die Unbelehrbaren, haben uns verlassen und das ist gut so. Ja, soweit meine Geschichte, die natürlich irgendwo weit hergeholt ist, aber vielleicht doch nicht von so weit her. Ihr hattet ja auch in der Gemeinde vor ein paar Jahren eine Predigtreihe über die Sendschreiben und ich habe mal eine Predigt wieder hervorgeholt, die ich vor 7 Jahren über Laodicea gehalten habe und man ist ja dann immer so ein bisschen am Fragen, ist das dran oder nicht? Und als wir da am Mittwoch in der Gebetsstunde zusammen waren, da kam dann einer und sagte, wurden ja so Gebetsanliegen, ist ja bei euch nicht anders zusammengetragen und man merkt irgendwo, ja, diese verrückte Welt wird immer verrückter. Und da sagt einer, naja, wir sind mitten in Laodicea. Ich sagte, danke, das war meine Antwort. Ja, ihr kennt euch ja da schon ein bisschen aus und ja, aber Wiederholung ist ja nicht verkehrt. Also Laodicea war zur damaligen Zeit wirklich ein wichtiges Handelszentrum in Asien, also der heutigen Türkei. Es gab dort 3 Hauptgewerbe, das Bankwesen, die Textilindustrie und eine Pharmaindustrie. Es wurde dort eine Augensalbe hergestellt, denn den Bewohnern ging es wirklich richtig gut. Einen Mangel gab es allerdings und das war die Wasserversorgung. Man bezog Wasser in Aquädukten, wie das damals so gemacht wurde, einmal von den heißen Quellen aus dem 10 Kilometer entfernten, hierab 10 Kilometer entfernten Stadt Kolossea, die über frische Wildwasserbäche verfügte. Aber ehe das Wasser in Laodicea ankam, war es lau. Fremde, so hieß es, würden es sofort ausspucken. Die Bewohner hatten sich aber scheinbar an das laue Wasser gewöhnt. Und Laodicea war eine stolze, selbstbewusste Stadt. Nach 2 Erdbeben im 1. Jahrhundert war die Stadt ohne fremde Hilfe in der Lage, sich wieder aufzubauen. Im 5. Jahrhundert hatte Laodicea keine Bedeutung mehr. Und seit dem 12. Jahrhundert hörte diese Stadt auf zu existieren. Und heute künden nur noch Trümmer oder inneren Trümmer an Laudi. Eine christliche Gemeinde von Epaphras, einem Mitarbeiter des Paulus, gegründet und im Brief an die Kolosser mehrfach erwähnt. Bei Ausgrabungen wurde auch ein großes Taufbecken gefunden. Interessant ist, wenn wir uns die Lage von Laodicea mal auf der Karte anschauen. Es gibt ja 7 Sendschreiben und man kann von Ephesus, der ersten Gemeinde, wie einen Bogen zu Laodicea machen, die 7. Gemeinde. Also man könnte die Gemeinden nacheinander besuchen. Viele Bibelausleger sind ja der Meinung, dass jedes Sendschreiben eine Epoche der Kirchengeschichte widerspiegelt. Eine Epoche kommt aus der vorangegangenen hervor und doch wirkt jede für sich und wirkt auch noch in unserer Zeit. Wenn wir mit Ephesus anfangen, ja, die christliche Gemeinde ist am Entstehen. Smyrna, es geht mit Christenverfolgung los bis ungefähr 313. Pergamon, durch Kaiser Konstantin wird das Christentum zur Staatskirche erhoben. Das geht so bis ins Jahr 600. Dann Thyatira ist die Zeit der 1500. Dauerte, dann kam die Reformation mit Sardes und dann Philadelphia, die Zeit der Erweckungen, wo dann auch Gemeinschaftsbewegungen, Baptisten, Methodisten entstanden und so weiter. Und jetzt die letzte Gemeinde, Laodicea, so ab ja, 1900 oder je nachdem, wie man das sieht. Ich möchte jetzt mal den Bibeltext lesen und ihr könnt ihn einblenden. Ihr habt es ja schon. Genau, danke. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbst deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, da höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Text könnte auch überschrieben werden: Laodicea, die selbstgefällige Endzeitgemeinde. Laodicea heißt übersetzt in etwa die Volksgerechte oder Volksherrschaft. Das Volk, also die Mehrheit, ist das immer so eine Sache. Denken wir daran, wie Adolf Hitler an die Macht kam oder auch wer die DDR erlebt hat. Auch die Volksrepublik Nordkorea. Ja, und heute, wir leben doch auch in einer Volksherrschaft. Nur regiert wirklich das Volk oder wird das Volk regiert? Vor allem haben die Regierenden wirklich das Wohl des Volkes im Sinn oder ihr eigenes Wohl? Wer steht hinter den Mächtigen? Wer regiert sie? Das Volk wohl kaum. Welche andere Macht bestimmt ihr Denken und Handeln? Das sind wohl so Fragen, die sich jeder schon mal gestellt hat. Ja, und wer bestimmt die gegenwärtige Politik unserer Regierung? Wir haben leider die Strophe nicht gesungen. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Wir haben es ja am Anfang gesungen. Ich liebe dieses Lied. Die Mehrheit muss nicht immer recht haben und auf den richtigen Weg sein. Ein Kinderlied, das ihr bestimmt alle kennt, macht uns schon darauf aufmerksam, dass nur die toten Fische mit dem Strom schwimmen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Interessant ist auch, mal kindlich gesprochen, dass bei dem Wort Laodicea schon irgendetwas von lau mitklingt. Zurück zu unserem Bibeltext. Zunächst stellt sich ja erstmal, wie auch in den anderen Sendschreiben, der Verfasser dieses Briefes vor. Und es ist unser Herr Jesus Christus. Hier nennt er sich Amen. Amen bedeutet ja für uns, ich will einfach mal fragen, ihr wisst es ja. So sei es. Oder so ist es. Also wir stellen uns praktisch hinter ein Gebet oder hinter einer Predigt, hinter einer Aussage. Und bei der Vorbereitung bin ich über eine Stelle gestolpert, die steht in Jesaja 7, Vers 9, wo es heißt, Luther übersetzt da, glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht. Eine schöne Übersetzung. Wenn du dort aber mal nachguckst, da liest du, dass dort als Fundament Amen steht. Also es geht, um sich irgendwie festzumachen. Und wenn man dort ja andere Übersetzungen mal nachliest, da steht, macht ihr euch nicht fest in Gott, so bleibet ihr nicht feststehen oder werdet ihr nicht gefestigt sein. Ist eigentlich auch eine schöne Erklärung, eine schöne Aussage. Ja, könnte dieses Amen nicht schon eine erste Ermahnung an die endzeitliche Gemeinde sein, sich in Gott, in Jesus Christus neu festzumachen, ihn neu zu suchen? Und Jesus Christus den Platz einzuräumen, ja, der nur ihm gebührt. Wieder sich neu auf den Fundament des Wortes Gottes zu stellen. Jesus sagt ja selbst in seinen Endzeitreden, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort nicht. Und Theo Lehmann sagt ja, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Herrliche Aussagen. Im Vers 14 stellt sich Jesus vor als der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus ist seinen Auftrag treu geblieben. Damals, als er stellvertretend für die ganze Menschheit, auch für uns, für dich und mich, ans Kreuz ging. Er trug unsere Schuld, unsere Sünde, die uns auf ewig von unserem himmlischen Vater getrennt hätten. Jesus ist auch der wahrhaftige Zeuge, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Er ist der, der ist, der da war und der da sein wird. Und Jesus sagt auch, ehe er wiederkommt, wird es nicht eine große Erweckung geben, sondern einen großen Abfall. Es wird sein wie zur Zeit Noahs. Ja, Laodicea, die Gemeinde der Endzeit, und wir sind mittendrin. Jesus ist die Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Wie weh tut es mir, wenn ja, heute die Bibel in Frage gestellt wird, wenn Menschen hier vorn stehen und sagen, also alle Aussagen der Bibel sind heute nicht mehr relevant. Ein schönes Wort. Vielleicht kommt Ihnen ja dieser Satz bekannt vor. Jesus sagt einmal am Beginn seines Wirkens, dass Kluge und Weise die Wahrheit nicht erkennen, sondern Unmündige. Bibelleser wissen mehr. Und Menschen, die auf Gottes Wort vertrauen, die stehen auf dem sichersten Standpunkt der Welt. Und die Menschen in Laodicea standen nicht fest. Ist euch schon mal aufgefallen, dass jede Gemeinde in den Sendschreiben wenigstens an einer Stelle Lob bekommt? Nur die Endzeitgemeinde Laodicea nicht. Ihr könnt es zu Hause mal nachlesen. Unser Herr Jesus, nachdem er sich jeder Gemeinde anders vorstellt, beurteilt auch jede Gemeinde. Unsere Frage sollte auch immer sein, wie beurteilt der Herr Jesus uns? Wie beurteilt er mich? Jesus sagt ja, ich kenne deine Werke, dass du weder heiß noch kalt bist, im Vers 15. Es geht also doch um Werke. In jedem Sendschreiben, zu jeder Zeit. Jesus sieht unsere Werke, er sieht unser Tun. Und Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Wir sollen also tagtäglich Werke tun. Wir dürfen sogar in die Werke gehen, die der Herr für uns vorbereitet hat. Epheser 2. Aber nur, wenn wir in ihm sind, wenn er unser Fundament ist, wenn er das Amen ist. Laue, selbstgefällige Christen sind für Jesus Christus ein Gräuel. Und deshalb in Vers 16 der vernichtende Ausspruch, ich werde dich ausspeien, du bist mir widerlich geworden. Eines der härtesten Worte aus Jesu Mund. Der Gipfel der Verurteilung. Die Androhung der ewigen Trennung. In keinem anderen Sendschreiben finden wir solche harte Worte. Nichts ist gut in Laodicea. Alle Christen werden dort verurteilt. Wir lesen nichts von den etlichen, von den übrigen, die treu blieben. Pauschal werden alle irgendwie über einen Kamm geschoren. Und es geht im Vers 17 gleich weiter. Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Was ist nur aus Laodicea geworden? Wie könnte es nur so weit kommen? Der Wohlstand war eingezogen. Noch nie ist es doch den Menschen so gut gegangen wie heute. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, sagen die einen, und die anderen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Gott, heißt das nicht guter Opa, total taub? Was soll ich mit so einem Gott, sagte mir mal jemand. Bibel, Gebetsstunde, das ist doch spießig, sagte mir mal ein junger Mann. Wir sind doch nicht von gestern. Fernsehen, Kino, Unterhaltung, Spaß haben, Fun, das ist angesagt. Mein Bauch gehört mir. Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin doch ich. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Ja, und wer mit beim Marsch für das Leben war in Annaberg, die bezahlten Gegendemonstranten haben ja auch dieses Jahr wieder gerufen, wir haben Spaß und ihr habt nur Jesus. Die wissen gar nicht, was sie dort ausrufen. Ja, und auf einem Plakat war auch zu lesen, hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Eine verrückte Welt. Und da reden wir noch von einem christlichen Abendland. Abendland, das könnte ja noch stimmen. Also unsere Sonne ist am Untergehen oder ist untergegangen. Ich bin reich, ich habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Ein gesegneter Gottes bin ich. Aber Gott setzt andere Maßstäbe als wir Menschen. Mir sagte mal jemand, und das hat mich sehr getröstet, wenn alles glatt läuft in meinem Leben, dann frage ich mich immer, ob ich noch in... Normalerweise steht ein Christ immer im Sperrfeuer des Satans. Heißt es nicht, dass dieser wie ein brüllender Löwe um die Herde schleicht und versucht, wen er verschlingen kann? Ein selbstgefälliges, vor Kraft und Reichtum strotzendes Wohlstand-Christentum begegnet uns doch an allen Ecken und Enden. Und ich, gehöre ich nicht auch selbst dazu? Wo Verfolgung, Krankheit und Not unter Christen sind, da stimmt mit den Christen dort etwas nicht. Wahrscheinlich fehlt ihnen der Glaube oder die Gaben des Heiligen Geistes. Oder es hängt an der Schuld ihrer Vorfahren. So das überhebliche Urteil mancher Christen in der westlichen Welt. Verhalten wir uns nicht oft so wie der reiche Kornbauer? Eine Selbstversorgermentalität hat Einzug erhalten. Ein auf Knien um eine gute Ernte ringender Bauer, ja, das gibt doch für uns noch ein unverständiges Kopfschütteln. Betet überhaupt noch jemand heute auf Knien? Vor 200 Jahren hat Georg Müller, ist bestimmt bekannt, der Waisenvater von Bristol war aber ein Deutscher, er hat jeden Tag seinen himmlischen Vater um die Versorgung für seine zuletzt über 2000 Waisenkinder gebeten. Nie hat er einen spannenden Aufruf gestartet. Er lebte in Philadelphia, wusste um seine kleine Kraft und glaubte wortwörtlich an das Wort Gottes. Diese Biografie lohnt sich mal zu lesen, also ihr könnt sie auch gerne bei mir ausbeugen, vielleicht gibt es sie auch hier hinten oder so mancher hat sie auch von euch. Ja, Georg Müller war ein Mann, der die Fürsorge Gottes und unser himmlischer Vater ernährt sie doch buchstäblich erlebt hat. Ein Vorbild für alle, die Gott erleben wollen. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir doch Gott gar nicht mehr. Höchstens noch als Freund, Kumpel, Wünscheerfüller, Freudenbringer, wie es in einem Lied so schön heißt. In Laodicea ist viel verloren gegangen. Die Bibel ist ein Buch neben anderen geworden, aber nicht mehr Bedienungsanleitung für ein gelingendes Leben. Wir suchen nach Wahrheiten, Wegen und dem Leben bei Menschen, die Bibel nur wenig oder gar nicht kennen. Aber es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit und es gibt auch nur einen, der gesagt hat, ich bin das Leben, unser Herr Jesus Christus. Was ist also zu tun? Unser Herr Jesus gibt uns im Vers 18 gleich mehrere Ratschläge. Erstens, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Damit ist Glaube gemeint, der trägt, der sich bewährt hat. Glaube, der die Welt überwunden hat und überwindet. Glaube, der fest in Jesus Christus gegründet ist. Lasst uns doch neue Erfahrungen machen mit dem, was im Wort Gottes geschrieben ist. Zweitens, es gilt, weiße Kleider anzulegen, um unsere Blöße zu verdecken. Das Kleid der Gerechtigkeit anzuziehen. Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen und in den Himmel einziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Es ist ein Lied von Nikolaus Zinzendorf, steht im Kirchengesangbuch auf der Seite 350. Ja, ich darf durch Jesu Blut mich reinwaschen lassen von Laodicea. Dieses weiße Kleid liegt für jeden von uns bereit. Nur anziehen muss ich es selbst. Und drittens, ich darf mir die Augen öffnen lassen. Was sehe ich? Wohin sehe ich? Sieh nicht auf das, was andere tun. Der anderen sind so viel. Du kommst nur in ein Spiel, was nimmermehr wird ruhen. Geh lieber Gottes Pfad. Lass nichts sonst Führer sein. So gehst du recht und grad und gehst du auch allein. Diesen Vers fand ich im Poesiealbum meiner Frau. Also nicht auf die Welt schauen, wie es andere machen, welche Wege andere gehen, sondern auf Jesus schauen, auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Im Vers 19 spricht Jesus davon, dass er alle, die er liebt, züchtigt. Mit dem Wort überführen haben wir bestimmt alle kein Problem. Ich denke, jeder ist irgendwo mal überführt worden. Ja, vielleicht was Schlechtes gesagt oder eine Lüge gemacht und der andere hat es aufgedeckt. Das Wort züchtigen ist irgendwo aus der Mode gekommen. Früher wurden die Lehrer, besser gesagt, die Kinder wurden von dem Lehrer mit dem Rohrstock gezüchtigt. Also ich habe es nicht mehr erlebt, aber meine Eltern. Und heute ist es vielleicht umgedreht oder manche Lehrer haben das auch erzählt. Da werden die Lehrer von den Kindern gezüchtigt. Und die Eltern, die stellen sie nicht hinter die Lehrer, sondern hinter ihre Kinder. Passt nun Liebe und Züchtigung eigentlich zusammen? Bei Jesus schon. Im Alten Testament lesen wir, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn, in den Sprüchen. Aber auch im Neuen Testament steht, im Hebräerbrief, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Könnte es sein, dass wenn in deinem Leben alles glatt läuft, wenn in deinem Leben nicht alles glatt läuft, sogar der Herr am Wirken ist? Wenn ich auf mein Leben sehe, dann habe ich das erlebt. Und wenn wir in die Bibel sehen, dann lesen wir oft davon, was die Kinder Gottes so alles durchmachen mussten. Denken wir nur mal an Paulus. Im Korintherbrief, da zählt er mal auf, dass er geschlagen wurde, gesteinigt, beraubt, dass er auf der Flucht war, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er unter falschen Brüdern war und so weiter. Im 2. Timotheusbrief steht auch ein ernstes Wort. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, die werden Verfolgung erleiden. Dieses Wort gilt das heute überhaupt noch? Aber warum sollte es uns besser ergehen? Wollen wir täglich Gott danken, dass wir noch nichts dergleichen durchgemacht haben? Ich denke, die meisten unter uns, denen geht es da wie mir. Aber was kommt jetzt auf uns zu im Herbst, in den nächsten Jahren? Paulus, wie alle wahren Nachfolger Jesu Christi, verstanden und verstehen Anfechtungen und Verfolgungen als normal. Sie hatten alle mit ihrem Leben abgeschlossen, weil es nicht mehr ihnen, sondern Jesus Christus gehörte. Sie sahen sich gern als Knechte, als Sklaven von Jesus Christus. Leben wir, so leben wir den Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Dein Wille geschehe, beteten sie und wir. Sei nun eifrig und tue Buße, so schließt der Vers 19. Hier sind zwei Tätigkeitswörter genannt, Tu-Wörter. Eifrig, schnell, sofort, immer wieder, Buße tun, umkehren. Wir, ich und du, sind angesprochen, sofort umzukehren, sofort einen anderen Weg wie bisher einzuschlagen, uns korrigieren zu lassen. Heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still, brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Man muss sich wundern, dass dieses Lied in so manchen neuen Liedernbüchern nicht mehr zu finden ist. Aber dringt denn noch Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt? Wir dürfen diese Botschaft noch weiter sagen. Gestern haben wir dieses Lied übrigens in Chemnitz gesungen, hatten auch einige Zuhörer. Der Vers 20 beginnt mit siehe. Und wenn irgendwo das Wort siehe in der Bibel steht, dann gilt es aufzumerken, innezuhalten. Achtung, ruft Jesus uns herzu. Jesus steht vor Laodicea. Er ist draußen und klopft an. Unser Herr Jesus ist ein Gentleman. Nie wird er ungebeten in dein Leben eintreten. Er möchte eingeladen sein. Wo steht Jesus bei dir? Draußen? Oder hast du deine Tür vielleicht sogar einen Spalt weit auf und besingst und beschaust diesen Jesus? Es ist leicht, seine Treue, seine Liebe, seine Güte zu besingen, nur diesen Jesus einzuladen, reinzulassen in dein Leben. Oh, das ist jetzt nicht gerade so die richtige Zeit und ja, er könnte ja mein Leben total verändern, er könnte vieles auf den Kopf stellen. Ich warte noch ein bisschen. Manche lesen ja auch die Bibel wie den Wetterbericht. Naja, so mancher hat sich geirrt, es wird wohl nicht so schlimm kommen, aber mitunter den nächsten Stunden oder nächsten Tagen oder Wochen werden wir eines Besseren belehrt. Die Wahrheit kommt. Und für mich ist es irgendwo auch eine Parabel auf das Kommen von Jesu. Er hat uns ja selbst gesagt, dass er wiederkommt. Aber diesmal nicht als Retter, sondern als Richter. Glauben wir seiner Aussage? Und vor allem, sind wir vorbereitet? Haben wir Öl auf unseren Lampen? Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Vor Jahren, also als ich noch jugendlich war, da prangerte dieses Plakat. Ich habe es noch vor mir in Schaukasten oder in mehreren unserer Gemeinde. Heute musst du sicher Plakate suchen. Aber noch klopft Jesus an deine Herzenstür. Lass ihn nicht länger draußen stehen. Heute ist genau der richtige Zeitpunkt, um ihn endlich wieder oder ganz neu in dein Leben einzulassen. Diesen Gottesdienst heute oder diese Gemeinschaftsstunde kannst du anders verlassen, wie du gekommen bist. Brich mit deiner Lauheit, mit dem Hinken nach zwei Seiten. Lass dich heute von Jesus Christus beschenken. Nimm sein Gold an. Fang neu an, seinem Wort zu glauben. Nimm das weiße Kleid an. Bring ihm deine Schuld und lass dir die Augen öffnen für die Verführung dieser Welt. Geh raus aus Laodicea. Lass dieses laue Leben auf der breiten Straße hinter dir. Öffne die Tür. Er will Gemeinschaft mit dir haben und du sollst Gemeinschaft mit ihm haben. Auch hier sollst du tätig werden. Ein Leben mit Jesus ist kein Selbstläufer. Im Vers 20 steht nicht, und ich werde mit ihm das Mahl essen, so als ob Jesus nur allein in deinem Leben tätig wird, sondern der Satz geht weiter, und er mit mir. Leider wird Letzteres oft übersehen und deshalb gibt es so viele laue Christen. Christsein heißt aktiv sein, Jesus gegenüber und auch meinen Mitmenschen gegenüber. Es gilt nämlich, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, mein Fleisch, mein altes Ich. Deshalb wird hier wie in jedem Sendschreiben der Aufruf gestartet, ein Überwinder zu sein. Vers 21. Wer zu etwas kommen will, wer etwas schaffen will, muss tätig werden. Nochmal, Glaube ohne Werke ist tot. Ohne Fleiß kein Preis, sagt die Welt. Der Meisterbrief, den kriegst du nicht einfach zugesteckt. Du wirst nicht Ingenieur, weil du irgendwo ja, vielleicht gut reden kannst. Du musst ein Studium vorweisen. Und wie oft vergleicht Paulus unser Leben mit dem eines Sportlers oder eines Soldaten? Die Leute werden ausgebildet, die wollen gewinnen, die wollen siegen. Interessant ist die Aussage bei Laodicea am Schluss. Obwohl Laodicea diese laue, selbstgefällige Endzeitgemeinde ist, bekommt sie aber im Gegensatz zu den anderen Gemeinden von Jesus die größte aller Ehren geschenkt, nämlich mit ihm auf den Thron zu sitzen. Und das, wenn wir Überwinder sind, wenn es einen Neuanfang gibt, wenn es Buße gibt. Es sind eigentlich herrliche Aussichten für uns. Aber wie werden wir nun zu Überwindern? Ich denke, die meisten hier wollen Überwinder sein und waren auch schon Überwinder. Ich habe ja was mitgebracht und so mancher wird vielleicht schon überlegt haben, was wohl in dem Beutel ist. Ich denke, ihr alle kennt dieses Teil und habt es bestimmt auch heute Morgen benutzt. Ja, es ist eine Mischbatterie. Und hier liegen ja zwei Arten von Wasser an. Einmal kaltes und hier weißes, heißes. Ja, und so ist es auch in unserem Leben. Es liegen zwei Mächte an. Und ja, jetzt liegt es an mir. Ich muss diesen Hahn betätigen. Entweder in die Richtung. Und das Geniale ist, je mehr ich diesen Hahn in die Richtung bewege, also in Richtung heiß, in Richtung Himmel, in Richtung Jesus, umso mehr schneide ich diese Richtung ab. Also es wird immer weniger von diesem Schlauch hier rauslaufen. Ich habe es also in der Hand. Wohin drehe ich diesen Hebel? Und ja, wir merken alle, wenn wir das tun, es verändert sich irgendwas. So wie sich hier, was hier vorne rausläuft, was verändert. Es wird also immer heißer. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir haben es in der Hand, was wir tun, wem wir nachfolgen, was bei uns anliegt. Ja, manche fragen ja, warum ist es in meinem Leben irgendwo so traurig? Ich kann manche Zeugnisse gar nicht mehr erhören, wenn dann Leute vor der Gemeinde stehen und sagen, naja, ich weiß nicht, wie eure Woche war, irgendwo, komischerweise siehst du die Leute nie in der Gebets- oder Bibelstunde. Aber sie denken, oh, sie sind auf dem richtigen Weg. Eigentlich können sie mir nur leid tun, weil wahrscheinlich haben sie das verpasst. Wahrscheinlich lassen sie sich von der Masse treiben, lesen wenig Bibel oder was auch immer. Irgendwas muss ja sein, warum dort keine Freude ist. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Und Ja, ich kann aber auch diese Leute gut verstehen, weil mir ging es ja viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte so. Es ging nichts weiter. Irgendwo stagnierte da was. Ich habe mich zwar Christ genannt, war am Posaunenchor, habe ab und zu meine Jugendstunde gehalten, aber irgendwo war das nicht befriedigend. Letzten Endes sehe ich es heute so, dass es an mir selber lag. Vor ein paar Jahren habe ich dann mal mit meiner Frau auch zusammen eine Entscheidung gefasst, es muss was anders werden. Und ohne diese Entscheidung stände ich nicht hier. Das ist übrigens eine meiner ersten Predigten gewesen, die ich gehalten habe. Noch nicht so lange her, dass ich vor einer Gemeinde stehe. Ja, es fing an mit dem Kauf einer neuen Bibel. Ich habe dann endlich mal meine Konfirmationsbibel zur Seite gelegt. Da waren auch keine Parallelstellen drin. Und naja, so viel habe ich, sehr ehrlich gesagt, nicht gelesen. Dann habe ich im Urlaub angefangen, neue Bibel zu lesen. Und es hat mir riesen Freude gemacht. Und das mache ich bis heute. Ist mir einfach, ja, zu einer Selbstverständlichkeit gewesen. Also früh aufzustehen, ohne Bibel lese, ohne Gesang, ohne Gebet, kenne ich eigentlich nicht mehr. Und ich bin immer wieder ergriffen von dem, was da geschrieben steht. Ja, mach auch du die Bibel zu dem wichtigsten Buch und nicht zu einem Buch neben anderen. Frag dich auch, was sagt dieser Text mir, vielleicht zu der Situation, in der ich gerade stehe, und du wirst Antworten bekommen. Bete über dem Lesen, dass der Herr zu dir spricht, dass du was mitnehmen kannst. Ich fand dann den Wochenspruch am Anfang sehr interessant, der passt ja auch dazu. Uns ist viel anvertraut worden. Was machen wir daraus? Wir müssen mal Rechenschaft geben, wie wir mit diesem Leben umgegangen sind. Also lest auch nochmal den Wochenspruch zu Hause. Man muss sich ja auch fragen, ja, bin ich auch bereit, mich von Gott führen zu lassen? Also Dinge, die mir durchs Bibellesen wichtig geworden sind oder auch durch eine Predigt, wo ich irgendwo merke, ja, hier muss ich was ändern. Vielleicht ist es gut, dich von deinem Verein zu trennen, weil du merkst, es tut mir nicht gut, was ich dort höre, was ich dort sehe. Oder ein Hobby, was dich irgendwo in Beschlag nimmt. Bei mir waren das mal alte Traktoren. Ich habe noch so eine Kiste, fahre ich mit meinen Enkeln mal, ich glaube, ich habe es ja schon erzählt, aber dieses Rumfahren von einem Traktortreffen zum anderen und irgendwo, ja, die Zeitung studieren im Internet und mir Bücher kaufen, das hat mein Leben bestimmt, aber letztendlich hat mich das nicht befriedigt. Mich befriedigt es ja jetzt mehr, wenn ich mit meinen Enkeln durch die Prärie fahre. Also bei uns geht da gleich das Feld los und jetzt wollen wir auch wieder draußen bei den Mähdreschern. Und dann singen wir, weil ich Jesu Schäflein bin. Und ich freue mich, wenn sie mitsingen. Und ich weiß, ich gebe ihnen dort was. Aber auf dem Traktor treffen, ich könnte zwar manchen meine Bibel geben, aber ich muss sagen, die haben sie mir zu Liebe angenommen. Ansonsten waren das alle solche Spinner wie ich. Ihr Gott war der Traktor, muss ich einfach so sagen. Nur mal so am Rande, ja, es gibt einfach so Dinge, wo du dann merkst, hier muss ich mich trennen. Das tut mir nicht gut. Manche wechseln sogar ihre Arbeitsstelle, weil sie es nicht mehr aushalten. Weil sie sagen, der Herr wird mich führen, ich halte die blöden Witze oder das Schlechte miteinander nicht mehr aus. Ja, die Frage ist ja auch immer, die beschäftigt ja, hat schon die ersten Christen beschäftigt, Apostelgeschichte, ist mir Anerkennung, Ehre meiner Mitmenschen wichtiger als die Anerkennung bei Gott. Ja, es ist so wichtig, Gottes Willen zu tun. Und je mehr ich das aber tue, je mehr ich mich von ihm gebrauchen lasse, umso mehr kommt Freude in mein Leben. Und ich merke wirklich, dass diese Mischbatterie etwas mit meinem Leben zu tun hat. Ich habe es in der Hand. Gebet ist auch wichtig, ich habe es schon mit genannt. Wir dürfen ja ständig beten. Es braucht nicht einer bestimmten Haltung. Wenn dann irgendwas einfällt, ob das im Auto ist, dann bete für die Leute. Ich habe auch gehört, jemand hat mir jetzt mal geschickt, irgendein Prediger bei euch, dann geht es sehr schlecht. Wir dürfen beten. Und ja, ist jemand im Urlaub, dürfen wir uns freuen über das, was sie erleben. Herr, segne sie, lass sie gesund zurückbringen. Alles so, das wird was mit uns machen. Wir sollen ja das so tun. Interessant ist dann auch, wenn du früh aufwachst, früher war mein erster Gedanke Traktor oder der Arbeit. Und wenn ich eingeschlafen habe, genau wieder. Und plötzlich denkst du an ganz andere Dinge. Ja, du denkst an Gott, du denkst an den Bibelvers, du denkst an Menschen, ja, wo du vielleicht gesagt hast, für dir wollte ich beten und hast vergessen. Der Herr schickt dir immer wieder Impulse. Wie geht man damit um? Und wenn du das tust, wird Freude kommen. Dann auch Gemeinschaft. Es ist so wichtig, ja, die Versammlung in der Gemeinde nicht zu versäumen. Fängt mit Kinderstunde, Jugendstunde und so weiter an. Und ich habe jetzt einmal überlegt, unser Enkel, also wir haben ja 8 Enkel, war jetzt ein Freund da, die Mutter ist weg, er lebt jetzt bei seinem Vater, da hat wieder eine neue Frau oder Lebensgefährtin, da hat er auch wieder ein Kind. Es ist irgendwo traurig und dann sang da so ein blödes Lied. Ich habe mich geärgert, ich dachte, was lernt unser Johann da bei ihm? Und ich dachte, dann gehe ich hin, aber ich habe dann auch gesagt, eigentlich der Junge kann ja nichts dafür, da hört ja nichts anderes. Kommt schon so mit so einem Elektroroller angefahren mit Akku. Und ist ja klar, irgendwo, die Eltern wollen ihnen auch was bieten, aber eigentlich das Wichtigste können sie ihm nicht bieten. Aber wir Christen können doch das unseren Kindern, unseren Enkeln bieten. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir müssten irgendwie so Kinderferien singen oder irgendwas anbieten, dass wir mit den Kindern so aus unserer Nachbarschaft Lieder singen. Vielleicht mal für eine Viertelstunde in der Woche einmal. Also ich bin da noch am Überlegen. Aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Also bei euch freue ich mich ja total, Kinderferien da und auch die vielen Kreise, die es in der Gemeinde gibt. Der Posaunenchor und Kirchenchor, Gemeinschaftschor, also verschiedene Sachen, musikalisch und so weiter. Es ist eigentlich eine Wonne. Bei vielen gibt es das alles gar nicht mehr. Und wenn du mit manchen Christen redest, die singen gar nicht mehr zu Hause, denke ich, was ist da los? Kein Wunder, wenn alles so schief läuft. Es liegt daran, wir haben es in der Hand. Ich höre aber jetzt auf, ich habe viel erzählt, so viel habe ich gar nicht draufstehen. Es ist ja interessant, wie jedes Sensschreiben aufhört. Da steht immer, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und interessant ist ja, wir haben alle 2 Ohren und die meisten hören auch noch auf beiden Ohren. Ja, oh, wie wünsche ich mir, dass wir gemeinsam aufstehen in dieser lauen Zeit. Dass wir für unseren Herrn zu kämpfen, zu überwindern werden. Ja, lasst uns auch gemeinsam feststehen im Wort Gottes. Lasst uns seinen Namen in dieser Welt bekennen. Und vergessen wir nicht, unser Herr Jesus lädt uns alle ein, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Ja, ich habe noch ein Lied rausgesucht. Es ist ein sehr altes Lied. Es wurde am Anfang schon eingeblendet. Und ja, es ist ein Lied, was man eigentlich jeden Tag singen kann. Manche denken ja, einmal Ja gesagt, ist alles okay. Aber dieses Nimm mein Leben, Jesus, dir übergebe ich es für und für. Da steckt so viel drin einfach für uns Christen, die wir auf dem Weg sind. Ja, möge uns dieses Lied ein Stück zum Nachdenken bringen und für, vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ich will jetzt diese Entscheidung treffen, ich habe es noch nicht bewusst getan, für den könnte es auch eine Entscheidung für Jesus sein. Also ich habe mich einmal durch ein Lied bekehrt und wir anderen dürfen einfach singen und dürfen uns erinnern, was wir an Jesus haben und dass wir uns freuen dürfen, dass unser Leben jetzt ihm gehört, dass wir bei ihm geborgen sind, dass wir bei ihm ein Fundament haben und den guten Hirten, der uns führen wird, auch egal wie es wird, egal welche Täler auf uns warten, wie die Stürme der Zeit über uns niedergehen. Wir sind bei ihm fest, bei dem, der gesagt hat, ich bin das Amen.